Ja, liebe Geschwister, ich darf euch auch zunächst mal ganz herzlich grüßen zu unserem ersten Gottesdienst in diesem neuen Jahr. Ja, und wünsche uns allen wirklich ein gutes neues Jahr, vor allen Dingen ein Jahr, in dem wir wirklich mit ganz großer Zuversicht den Weg der Nachfolge mit unserem Herrn Jesus Christus auch weitergehen. Und dazu wollen wir uns immer wieder stärken lassen aus der Quelle, die uns der Herr Jesus Christus zur Verfügung gestellt hat, nämlich aus seinem Wort. Nun ist es ja immer so, dass man zum Jahresende oder wie jetzt eben unmittelbar zum Jahresanfang sich vor Gott fragt, über welchen Predigttext sollen wir heute Morgen reden? Gerade angesichts in dieser spannungsgeladenen Situation, die zurzeit ja auf unserem Land und auf den Menschen liegt. Und da wurde ich auf diesem Psalm, es wurde ja vorhin schon erwähnt, auf diesem Psalm 46 gestoßen. Und den möchte ich zunächst mal vorlesen und wenn es möglich ist, dann wollen wir uns vor dem Wort Gottes erheben. Also Psalm 46. Der ist überschrieben, eine feste Burg ist unser Gott. Ein Lied der Kinder Choras von der Jugend vorzusingen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sinken. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solches Zerstören anrichtet. Der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will Ehre einlegen unter den Heiden. Ich will Ehre einlegen auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Wir wollen noch mal stille werden. Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt von Herzen Dank sagen, dass du jetzt mitten unter uns bist und dürfen dich herzlich bitten, dass du uns auch die nötige Wachsamkeit und Konzentration schenkst auf dein Wort hin und bitten dich, dass du uns jetzt dieses Wort aufschließt, dass du uns sagst, wie wir mit diesem Wort umzugehen haben, dass es wirklich ein Wort wird, das uns auch in diesem neuen Jahr stärkt. Und so danken wir dir für deine Gegenwart und bitten dich, dass du das Reden und das Hören segnen mögest. Und darüber geben wir dir alle Ehre und preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Ja, wie wir gerade gehört haben, es ist ja ein Psalm der Söhne Choras oder der Korachiten, ein Sängergeschlecht. Und sie berichten ja hier über schwere Schicksalsnöte. Wir wissen allerdings nicht, worin diese Nöte bestanden haben, aber sie müssen schon, wenn man sich so einige Verse aus diesem Psalm betrachtet, ziemlich dramatisch gewesen sein. Was in diesem Psalm förmlich auffällt, ist ja, dass sie trotzdem also eine große Zuversicht haben, weil sie eben wissen, dass da jemand ist, ja, der größer ist eben als alle Nöte, als alle Schwierigkeiten, weil sie wissen, dass da wirklich jemand ist, der ihnen also da zur Seite steht. Und das bringt ja dieser Psalm ganz besonders zum Ausdruck. Nicht? Und in dieser Zuversicht können sie also dieses Zeugnis abgeben, wenn sie also sagen, wir fürchten uns nicht, auch wenn und so weiter. Und das ist ja eine Zuversicht oder ein Bekenntnis, das heute Morgen auch zu uns spricht. Gerade in dieser gegenwärtigen Situation, die ja auch von einer gewissen Dramatik wirklich gekennzeichnet ist. Denn darüber sind wir uns sicherlich einig, es hat wohl noch niemals, also zumindest seit Ende des Zweiten Weltkrieges, hat es so eine spannungsgeladene Situation gegeben wie zurzeit. Und man muss sich wirklich fragen, was für ein Jahr liegt wirklich hinter uns. Man fragt sich doch, oder ich frage euch, was hättet ihr gedacht oder wie hättet ihr darauf reagiert, wenn euch jemand vor einem Jahr gesagt hätte, ihr dürft für einige Wochen keine Gottesdienste mehr feiern. Oder ihr müsst darum kämpfen, dass in euren Gottesdiensten gesungen werden darf. Oder ihr dürft in der Öffentlichkeit, sag ich mal, nur in einer begrenzten Anzahl euch treffen. Oder ihr werdet Auflagen bekommen, wie viele und welche Personen ihr in euren eigenen vier Wänden da einladen dürft und was es sonst noch gibt. Und gerade so ist es ja mehr oder weniger gekommen. Nicht, dass also Politiker es in der Tat, ob nun aus Bund, aus Ländern, Kommunen oder Landkreisen, es wirklich gewagt haben, zum Beispiel Präsenzgottesdienste und Gesänge in Gemeinden beziehungsweise in Kirchengemeinden zu verbieten. Und stell dir einmal vor, aber bitte nur vorstellen, du wärst vor einem Jahr ins Koma gefallen und wärst heute wieder aufgewacht. Du würdest wahrscheinlich Deutschland und andere Länder nicht mehr wiedererkennen. Und das, was zurzeit hier in unserem Lande abläuft, würdest du für einen Albtraum oder für einen schlechten Witz halten. Also es ist enorm, was sich wirklich also in dieser ganzen Zeit geändert hat. Und wenn wir noch die Zeitungen und die Zeitschriften aufschlagen und die Nachrichten und Sendungen einschalten, ja, liebe Geschwister, wir werden ja mit einem andauernden Trommelfeuer von Schreckensmeldungen werden wir bombardiert. Meldungen, tja, die sich in kaum zu kontrollierenden Zahlen ausdrücken, ja, und vermuten lassen, dass der Lockdown ja über den 10. Januar hinausgehen wird. Also es ist schon eine furchtbare Situation. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum, was gerade diese Schreckensmeldungen anbetrifft, warum wird eine ohnehin schon aufgescheuchte Bevölkerung ständig oder immer wieder mit diesen Horrorzahlen da konfrontiert, bombardiert? Leben wir wirklich noch völlig auf der Grundlage dieser Grundrechte, die unantastbar sind, die einklagbar sind? Das ist eben wirklich diese Frage. Und was mich auch so ein bisschen erschüttert ist, dass ein Teil der Bevölkerung, will mich jetzt nicht festlegen, auf welchen Prozentsatz, könnte ich auch jetzt nicht, aber dass ein Teil der Bevölkerung wirklich scheinbar resignierend die allmähliche Demontage der Grundrechte über sich ergehen lässt. Und da stellt sich doch wirklich jetzt für uns Christen wirklich diese Frage, wie können wir unter solchen Verhältnissen, wie können wir da wirklich getrost, gestärkt, ermutigt, zuversichtlich in dieses Jahr da hineinmarschieren? Dass wir, und da komme ich jetzt nochmal auf diese 5 Punkte zurück, die wir da am Montag in der Brüdersitzung ja an den Anfang gestellt haben, vorangestellt haben. Dass wir dann wirklich in aller Treue den Weg der Nachfolge mit dem Herrn Jesus Christus gehen. Dass wir uns zweitens nicht von den Verordnungen, Verfügungen oder Ermächtigungen der Obrigkeit erschrecken lassen. Dass wir auch weise handeln gegenüber den Vertretern der Obrigkeit. Und dass wir auch in einer guten Art und Weise motivierend für die Gemeinde einwirken können. Ja, und das Letzte ist sicherlich ein ganz entscheidender Punkt, dass wir bereit sind, persönliche Konsequenzen um unseres Herrn Jesu Christi einzugehen. Dass wir das also wirklich auch in diesem neuen Jahr lernen, dass wir diesen Weg also wirklich gehen. Und vielleicht, liebe Geschwister, vielleicht sind gerade ja diese Verhältnisse, die wir zurzeit vorfinden, vielleicht sind sie wirklich eine Chance, ja, dass uns im Grunde genommen gar nichts anderes übrig bleibt, als wirklich zu fragen, gibt es in der Tat den Trost, die Ermutigung, die Zuversicht? was stärker ist als jede Krise, als jede Angst, was von keiner staatlichen Verordnung, Verfügung oder Ermächtigung, so hart sie auch sein mag, zerstört werden kann. Und jetzt haben wir hier einen Psalm vor uns liegen, ja, der von einer ganz, ganz großen Zuversicht spricht, der von einer gesunden Zuversicht des Glaubens spricht. Es ist ja interessanterweise kein Klagepsalm, obwohl eine ganz große Not da ist. Nicht, aber sie sagen eben in dieser Zuversicht, wir fürchten uns nicht. Wir fürchten uns nicht, auch wenn, und so heißt es ja in diesen Versen 3 und 4. Und liebe Geschwister, nun ist das ja so eine Sache mit der Zuversicht. Mit diesem zuversichtlichen Glauben. Ist das uneingeschränkt die Marke unseres Glaubens? Fehlt uns das manchmal, in einer gesunden Zuversicht wirklich zu glauben? Wenn wir von Zuversicht sprechen, von Zuversicht im Glauben sprechen, dann sollten wir auf jeden Fall auf zwei Dinge achten. Dass wir Zuversicht nicht verwechseln mit plattem Zweckoptimismus, so nach dem Motto, es wird schon alles gut werden, auch im Jahr 2021, schließlich haben wir ja jetzt unsere Impfstoffe und dann wird die ganze Sache schon gut laufen. Das geht dann so ein bisschen in Richtung ja positives Denken. Und weil das so ein bisschen nah angesiedelt ist an der Zuversicht und wir aber eigentlich ja nicht in diesen platten Zweckoptimismus hineinrutschen wollen, ja, kommt am Ende nur so ein halber Trost raus, sodass uns, sag ich mal, in schwierigen Situationen uns da so halb fromme Sprüche da um die Ohren geschlagen werden. Und das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht auf der anderen Seite herunterfallen, dass wir nämlich meinen, zuversichtliche Töne müssten wir grundsätzlich skeptisch beurteilen und dann in der Gefahr stehen, dass wir einem völlig anderen Geist huldigen, nämlich dem Geist der Ängstlichkeit und dem Geist der Zögerlichkeit, dem Geist der Verunsicherung und das kann hingehen bis zum Geist der Resignation. Und jetzt eben diese Frage hier, die uns dieser Psalm stellt, nicht, wie kann man wirklich jetzt in einer gesunden Zuversicht des Glaubens den Weg der Nachfolge Jesus Christus auch in diesem Jahr 2021 gehen? Und ich denke, da hilft zunächst mal sicherlich ein Blick in die Vergangenheit. Da ist es sicherlich sehr hilfreich, wenn man weiß, welche mutmachende Erfahrungen wir in unserem bisherigen geistlichen Leben in der Vergangenheit mit unserem Herrn Jesus Christus gemacht haben. Und das ist ja interessanterweise etwas, wozu die Bibel uns ja auffordert, auch wenn das jetzt nicht direkt hier aus diesem Psalm 46 hervorgeht. Aber die Bibel fordert uns dazu auf, den Blick in die Vergangenheit. Und wir wissen das alle, wie oft wird im Alten Testament der Durchzug durch das Rote Meer wirklich als ein mutmachendes Beispiel gegeben, verwendet für die nächste Etappe, für die nächsten Schwierigkeiten. Immer wieder wird der lebendige Gott mit dieser Großtat am Roten Meer in Verbindung gebracht. Und das Volk Israel hat es erleben dürfen. Und auf seiner Wüstenwanderung wurde es immer wieder daran erinnert, was der lebendige Gott damals getan hat. Und diese Hilfe durchzieht das gesamte Alte Testament. Und wie hat Gott im Neuen Testament erst recht geholfen? Durch seinen Sohn Jesus Christus. In der Tat der Weltgeschichte schlechthin, nämlich in der Tat von Kreuz und Auferstehung. Und jetzt könnte man weiter fortfahren. Es ist hochinteressant, mal die 2000-jährige Gemeindegeschichte zu studieren und zu lesen, wie wir immer wieder erleben dürfen, wie der lebendige Gott seine wahre, echte Gemeinde da wirklich durchgebracht hat, ihn immer wieder zur Seite gestanden hat, ihnen immer wieder geholfen hat. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass auch der eine oder andere unter uns das wirklich schon in seiner Vergangenheit erlebt hat, diese mutmachenden Erfahrungen mit dem lebendigen Gott. Also ganz wichtig zunächst mal der Blick in die Vergangenheit. Es ist immer wichtig für einen Christen wieder mal daran zurückzudenken. Joachim Neander, ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist. Joachim Neander, geboren 1650 in Bremen, gestorben 1680 auch in Bremen. Also nicht gerade alt geworden, gerade mal 30 Jahre. Ab 1674 war er Rektor der Lateinschule in der reformierten Gemeinde Düsseldorf. Und ab 1679 Frühprediger, wohlgemerkt Frühprediger. Das heißt, er war in einer Gemeinde in Bremen angestellt und es war seine Aufgabe, den ersten Gottesdienst zu halten, morgens um 5 Uhr. Und nun kann man sich ja die Situation ein bisschen vorstellen. Da gab es keine geheizten Kirchen, nicht? Wenn ich mir manche hier so anschaue, wie warm eingepackt sie hier so sitzen, nicht? Kann man sich vorstellen, wie das erstmal ist, wenn man keine geheizten Kirchen hat. Und ich weiß nicht, warum er so früh gestorben ist, aber vielleicht hat er sich da irgendwie eine Krankheit zugezogen. Und er war in welcher Gemeinde angestellt damals? In welcher Kirche? Genau in der St. Martini-Kirche. Genau in der St. Martini-Kirche. Die Gemeinde, die heute ganz schwer unter Druck steht. Und wir haben es ja vorhin gehört, dass wir also aufgefordert sind, gerade auch für diese Gemeinde zu beten. Und zwischen 74 und 79 sind seine bekannten Lieder entstanden. Und ein bekanntes Lied ist ja dieses Lied, Lobe den Herrn, den mächtigen König. Und da heißt es in der dritten Strophe, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? So, und jetzt fragen wir uns einmal, wie oft wir das in unserem geistlichen Leben wirklich erlebt haben, dass der gnädige Gott, wie es hier heißt, Flügel über dir gebreitet hat. Und es ist immer wieder wichtig, dass wir wirklich mal daran zurückdenken, was wir wirklich in der Vergangenheit mit unserem Herrn Jesus Christus erfahren haben. Dann werden wir erst einmal dankbar gegenüber unserem lebendigen Gott und dann geschehen noch zwei weitere Dinge, dass wir dem lebendigen Gott wirklich die Ehre geben. Und was auch ganz wichtig für uns ist, dass wir uns trainieren für das, was kommt, ob jetzt oder beziehungsweise in der Zukunft. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Nicht nur der Blick in die Vergangenheit, sondern dann werden wir auch ganz anders in die Gegenwart hineinblicken, auf das, was jetzt eben momentan ist. Wenn wir nämlich diese mutmachende Erfahrung mit dem lebendigen Gott gemacht haben, dass er uns immer wieder geholfen hat, dann dürfen wir auch wissen, dass er uns auch jetzt im Hier und Heute wirklich zur Seite stehen wird. Und wenn man sich mal einmal die Mühe macht und die Psalmen durchforstet, dann wird man über 30 Stellen finden, wo die Psalmen direkt von der Hilfe Gottes sprechen. Ich möchte mal nur drei Beispiele nennen. Psalm 25, Vers 5, da heißt es, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Dann Psalm 68, Vers 20. Gott, kommt ein bekanntes Wort, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und dann nochmal Psalm 79, Vers 9. Hilf du uns, Gott, unser Helfer. Also wie gesagt, es gibt fast über 30 Stellen nicht, wo direkt von der Hilfe Gottes gesprochen wird. Und jetzt können wir uns natürlich als Gemeinde fragen, und vielleicht sind wir momentan in solch einer Situation, dass wir uns fragen, ja, wie hilft uns denn jetzt Gott, jetzt, wo wir gerade die Hilfe notwendig haben? Wie tut er das? Und da würde der Liederdichter Paul Gerhardt zu uns sagen, seid unverzagt, ihr habt die Hilfe vor der Tür. So steht es nämlich in einer Strophe seines bekannten Advents-Weihnachtsliedes, wie soll ich dich empfangen? Seid unverzagt, ihr habt die Hilfe Gottes vor der Tür. Und die Hilfe Gottes, ja, ist sein Wort. Und das Wort ist wiederum Gott. Als Jesus Christus kommen soll, da sagt der Hauptmann zu Kapernaum zu ihm, du brauchst gar nicht zu kommen. Wenn du von dort aus nur ein Wort sprichst, dann wird mein Knecht wieder gesund. Als Petrus da diesen vergeblichen Fischzug da gemacht hatte, sagte Jesus zu ihm, fahr noch mal hinaus, wirf die Netze aus. Und die Reaktion des Petrus, eigentlich sinnlos. Eigentlich mache ich mich nur lächerlich. Aber auf dein Wort hin, Herr, tue ich das. Und dann macht er sozusagen, man möchte sagen, den Fang wirklich seines Lebens. Und allein diese kleinen beiden Beispiele zeigen auch für uns Jesusleute, wie wichtig auch eine Zustandsbeschreibung ist, liebe Geschwister. Das ist enorm wichtig für einen Christen. Das heißt, dass wir in einem ersten Schritt die Nöte, die Probleme, die Schwierigkeiten ganz ungeschminkt und nüchtern darlegen und dann in einem zweiten Schritt den lebendigen Gott damit einbeziehen. Und jetzt kommt eine Frage ins Spiel. In welche konkrete historische Situation dieser Psalm 46 hineinpassen könnte, wohlgemerkt könnte. Das Jahr 701 vor Christus könnte solch ein Zeitpunkt, solch ein Jahr gewesen sein, in dem dieser Psalm 46 in dem Volk Israel wirklich mit Händen zu greifen war. Es war nämlich jene Zeit, als der assyrische Herrscher Sanherib da mit seinen Soldaten vor Jerusalem lag und sie belagerte. Und Israel hatte damals überhaupt keine militärischen Möglichkeiten, diese assyrische Großmacht zu besiegen. Und sie hatten auch keine Koalitionspartner, die irgendwie hätten da eingreifen können. So, und jetzt kommt der König Hiskia ins Spiel. Und was macht der König Hiskia? Er beschreibt zunächst mal in einem ersten Schritt ganz realistisch die Situation. Er sagt also, dass der Belagerungsring immer enger wird, dass man sich mehr und mehr hilflos eingeschlossen fühlt, dass der Druck immer mehr zunimmt, wie auch die Angst davor, dass man förmlich von dieser assyrischen Großmacht da überrollt wird. Und dann zieht er in einem zweiten Schritt den lebendigen Gott in diese ganzen Überlegungen mit hinein. Und dann heißt es ja in Jesaja 37, Vers 1, Und Hiskia ging in das Haus des Herrn. Und dann teilt ihm der lebendige Gott durch den Propheten Jesaja mit, diese assyrische Großmacht wird nicht zu Jerusalem hereinkommen, sondern sie wird wieder abziehen. Und wir wissen alle, was danach passiert ist. Dann kam in der Nacht dieser Todesengel und am nächsten Morgen lagen 185.000 Leichen in den assyrischen Heerlagern und Sanherib zog mit dem militärischen Rest ab. So, und jetzt können wir das mal so auf unser Gemeindeleben übertragen. Nicht, da sitzen wir auch mal und vielleicht haben wir momentan so den Eindruck. Da sitzen wir auch mal, im Bild gesprochen, sitzen wir hilflos und eingeschlossen in der Burg. Und Gott ist mittendrin in der Burg, das wissen wir auch. Aber das heißt jetzt nicht, liebe Geschwister, dass damit alles gut und damit alles erledigt ist. Dieser Psalm 46 ist so bestimmt, dass der lebendige Gott zu uns sagt, ja, die Nöte, die Probleme, die Schwierigkeiten, sie sind da, womöglich sind sie auch bleibend da. Aber ihr werdet leben, weil ich mittendrin bin in der Burg und weil mein Geist, der euer ganzes Leben durchzieht, euch zur Seite stehen wird. Ihr werdet nicht wanken. Und das verspreche ich euch. Und das Recht räume ich euch ein, dass ihr euch darauf verlassen könnt. Liebe Geschwister, was für eine wunderbare Zusage Gottes. Und seht, genau das ist das Problem hier in diesem Psalm. Nicht sie, also die Koariten da, die Beter, sind in der Burg. Sie wissen, dass der lebendige Gott mit in der Burg ist, dass Gott sie versorgt. Und deswegen können sie sagen, ohne dass es auf der einen Seite kitschig klingt, beziehungsweise auf der anderen Seite überheblich, Gott ist unsere Zuversicht. Er ist eine Hilfe in allen Nöten. Und darin, liebe Geschwister, gilt es für uns als Gemeinde, Erfahrungen zu sammeln, dass wir in dieses neue Jahr hineingehen und sagen, Herr Jesus Christus, wir gehen ohne dich nicht in dieses Jahr hinein. Du hast uns versprochen, dass du mittendrin bist. Du hast uns versprochen, dass du uns zur Seite stehen wirst, dass du uns helfen wirst, dass wir nicht wanken werden. Und so, liebe Geschwister, marschieren wir in dieses neue Jahr hinein. Mit dieser Zuversicht und mit diesen gewaltigen Zusagen des lebendigen Gottes. Und jetzt nach dem Blick in die Vergangenheit und dem Blick in die Gegenwart natürlich der Blick in die Zukunft. Und das zeigt ja auch dieser Psalm recht deutlich. Denn dieser Psalm gibt uns auch eine prophetische Perspektive mit auf den Weg. Nicht, was ebenfalls sehr hilfreich ist, dass wir wirklich getrost und gestärkt und ermutigt und zuversichtlich in das neue Jahr hineingehen können. Denn das ist das Wunderbare an dem Psalm. Er bleibt eben nicht in der Historie stehen. Nicht egal, wann dieser Psalm jetzt entstanden ist. Egal, wann der Psalm mal gebetet oder gesungen worden ist. Egal, nicht zu welchen Zeiten dieser Psalm in der Geschichte Israels zu passen schien, merken wir aber, dass dieser Psalm noch nicht zu seinem Ende gekommen ist, dass der Psalm ja noch nicht erfüllt ist, dass da eben noch etwas aussteht. Und es geht ihm darum, dass der lebendige Gott zu seinem Gottestag kommt. Und wenn das geschieht, liebe Geschwister, dann ist es in der Tat so, nicht, dass die Erde wanken wird, dass die Völker, dass die Mächtigen, dass die Reichen fallen, umkippen werden. Dann braucht der lebendige Gott nur eines zu tun, er braucht eben nur seine Stimme erschallen zu lassen. Und wie heißt es am Ende der dritten Strophe dieses Liedes, dieses bekannten Liedes von Martin Luther, eine feste Burg ist unser Gott, da heißt es, ein Wörtlein kann ihn fällen. Gott muss nur seine Stimme schicken, muss nur seine Stimme erschallen lassen. Ja, dann ist die Sache erledigt. Dann macht er auch mit allem Kriegsgeschehen ein Ende, mit allen Hindernissen und mit allem satanischen Spuk ein Ende. Und dann heißt es, wie hier in Vers 11, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will Ehre einlegen unter den Heiden. Ich will Ehre einlegen auf Erden. Und hier tritt Gott selber auf am Ende der Geschichte und schafft, und das ist auch unser gewaltiger Trost, das ist unsere prophetische Perspektive, und er schafft seinen einzigartigen, souveränen Sieg. Es wurde mal ein Fußballtrainer gefragt, können Sie eine Prognose abgeben, wie das Spiel Ihrer Mannschaft heute ausgeht? Und die Antwort des Trainers, es kann so oder so ausgehen. Verstehen wir, biblisch gäbe es nie solch eine Aussage. Erstens brauchen wir keine Prognose für die Zukunft. Zweitens gibt es keine Alternative. Und drittens steht in der Tat alles fest. Und das ist das Wunderbare, wenn wir in die Zukunft blicken. Da kommt der lebendige Gott und sagt uns, was von der Bibel her wirklich geschehen wird. Und liebe Geschwister, auch das brauchen wir. Um es mal so auszudrücken, wir brauchen diese Adlerperspektive, damit wir auch in diesem neuen Jahr in der Froschperspektive den Weg der Nachfolge mit Jesus Christus wirklich getrost und gestärkt und ermutigt und zuversichtlich gehen können. Wir brauchen diese Adlerperspektive. Und jetzt sagt uns dieser Psalm 46 noch ein letztes. Liebe Geschwister, wenn wir in der Vergangenheit mutmachende Erfahrungen mit dem Herrn gemacht haben, wenn wir dann wissen dürfen, dass er uns im Hier und Heute hilft, und wenn er uns diese prophetische Perspektive, dass der Sieg Gottes bereits feststeht, mit auf den Weg gibt, ja, was dann? Was dann, liebe Geschwister? Dann können wir doch das Bekenntnis abgeben, was die Korachiten, die Söhne Korachs hier wirklich abgeben. Und wenn wir den Psalm durchlesen, dann müssen wir doch sagen, das ist ein Psalm mit Bekenntnischarakter. So fängt er doch an. Bereits im zweiten Vers. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in allen Nöten. Und so zeigt sich der Psalm in der Mitte, und mit Bekenntnischarakter endet der Psalm, wenn es zweimal in den Versen 8 und 12 heißt, der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Und da setzen die Söhne Korachs, da setzen sie, die Beter, setzen da ihr Bekenntnis. Und liebe Geschwister, ein Bekenntnis ist etwas Wunderbares. Ein Bekenntnis beschreibt eine Tatsache, beschreibt eine Realität, also eine Wirklichkeit. Und es ist wichtig, dass wir dieses Bekenntnis, was wir gerade gehört haben, oder diese Bekenntnisse, dass wir sie immer wieder einüben, damit sie wirklich zu etwas Bleibenden, zu etwas Regelmäßigem, zu etwas Grundsätzlichem werden. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig für uns Christen, solche Bekenntnisse. Also kein Ritual, kein Mantra. Nein, nein, liebe Geschwister. Aber wenn wir diese Bekenntnisse nicht setzen, dann werden andere Bekenntnisse unser Leben bestimmen. Das ist eine alte Erfahrung. Nicht dann solche Bekenntnisse, ja, wir haben uns halt angestrengt oder es wird schon werden oder Glück gehabt und was es da sonst noch so an leere Phrasen gibt. Also ganz, ganz wichtig, dass wir solche Bekenntnisse setzen. Liebe Geschwister, so können wir wirklich getrost und ermutigt und zuversichtlich ins neue Jahr hineingehen, in dieses Jahr 2021, von dem keiner weiß, was uns da erwartet. Vielleicht haben wir Vermutungen, aber was wirklich kommt, wissen wir alle nicht. Und wir haben durch diesen Psalm, haben wir wirklich gehört, was wir dazu brauchen. Wir brauchen den Blick in die Vergangenheit mit ihren mutmachenden Erfahrungen. Wir brauchen den Blick in die Gegenwart mit dem Wissen, dass Gott uns auch jetzt im Hier und Heute zur Seite steht. Wir brauchen den Blick in die Zukunft, nicht mit der prophetischen Perspektive, dass der Sieg Gottes feststellt. Und wir brauchen dieses Bekenntnis. Wir brauchen dieses Bekenntnis, dass der lebendige Gott unser Schutz ist, dass er eine Hilfe ist in allen Nöten. Das will uns dieser Psalm 46 mitgeben. Und ich möchte jetzt zum Schluss, liebe Geschwister, möchte ich das ein oder andere Beispiel bringen, wie sich wirklich Menschen gegenüber der damaligen Obrigkeit verhalten haben. Und wir haben ja vorhin einen Namen erwähnt, nämlich ganz kurz Martin Luther, im Zusammenhang mit seinem Lied »Eine feste Burg«. Und gerade diese prophetische Perspektive hat solch einen Mann wie Martin Luther wirklich bestimmt. Und Martin Luther, der auch dann den Weg des zuversichtlichen Glaubens fand, nachdem Menschen diesen Weg völlig durch ihre Vorschriften, durch ihre Lehren, durch ihre Dogmen zugeschüttet haben. Und Martin Luther war ja in jungen Jahren zunächst mal ein Mensch, der von einer unheimlichen Angst begleitet war, der Angst vor dem lebendigen Gott hatte, der wusste, dass er der Richter war und beurteilte, ob jemand gut genug war oder nicht. Und deswegen hat er zunächst mal alles das getan, ja, was die Kirche damals so als den Willen Gottes ausgegeben hat. Aber er wusste eben halt nie, ob er genug getan hatte. Und Gott lieben, so wie er ihn kannte, konnte er nicht. Vor diesem Gott konnte er sich eigentlich nur fürchten. Und hat er sich ja auch gefürchtet, zunächst mal. Und dann wissen wir, dann stieß er eben in der Bibel auf den Satz, wir wissen das, Römer 1, 17, Galater 3, 11, Habakkuk 2, 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dann stieß er auf diesen Satz, der plötzlich alles in einem, ja, in einem hellen Schein zeigte, was ihm bisher also vollkommen dunkel blieb. Und er hatte dann begriffen, dass der lebendige Gott auch demjenigen die Gnade unverdient schenkt, der an ihn glaubt. Ja, und dann, liebe Geschwister, dann erleben wir einen Martin Luther so um das Jahr 1521. Das war also eigentlich eine Zeit, die ideal zu Psalm 46 passt. Das war nämlich eben so jene Zeit, wo er Schutz auf der Wartburg fand und auf dem Wege zu dem Reichstag da in Worms war. Und das war gerade auch diese Zeit der Verteidigung des evangelischen Glaubens und wo wir unheimlich starke Zitate von Martin Luther haben. Zum Beispiel, ich möchte mal nur eins nennen, zum Beispiel, wenn es so viel Teufel zu Worms als Dachziegel auf den Dächern gäbe, so würde ich trotzdem hingehen. Auf jeden Fall ging es Martin Luther da um das eine, dass er angesichts des Sieges Gottes und des kommenden Gottestages auch das Evangelium zum Durchbruch kommen wird. Und das hat ihn wirklich zuversichtlich glauben lassen. Nicht bei allem Druck, den er da auszuhalten hatte. Nicht? Und dann steht er auf diesem Reichstag zu Worms, steht er dann vor Kaiser Karl V. und wird aufgefordert, seine Lehren zu widerrufen. Und er widerruft nicht und sagt, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Und auf diesem Hintergrund, das aber sei jetzt nur mal so am Rande erwähnt, auf diesem Hintergrund soll, ich sage ausdrücklich soll, das Lied Eine feste Burg ist unser Gott entstanden sein. Aber wie gesagt, soll. Es gibt noch zwei weitere Interpretationsmöglichkeiten, aber das nur mal so am Rande vermerkt. Also das war das eine Beispiel, Martin Luther. Und jetzt gehen wir mal in die Bibel hinein, in das Alte Testament. Und da gibt es ja ein Ehepaar, wo das auch ganz besonders deutlich wird, wie sie sich gegenüber der Obrigkeit verhalten haben. Und zwar die Eltern des Mose. Das fand ich also auch ganz interessant. Die Eltern des Moses lebten ja auch mit dem lebendigen Gott. Aber sie fürchteten eben nicht dieses besagte Unrechtsgebot des Pharao. Das heißt also nicht, dass sie das Gebot des Pharao nicht achteten oder dass sie gegen das Gesetz rebellierten. Das nicht, liebe Geschwister. Aber es heißt, dass sie dem Gebot des Pharao eben keinen blinden Gehorsam leisteten. Das heißt es eben. Ja, das müssen wir ganz nüchtern sehen. Sie standen massiv unter Druck durch dieses Unrechtsgebot. Aber wir sehen auch, sie mussten nicht resignieren, sie mussten nicht schuldig werden, sie konnten verantwortlich handeln, entscheiden und sie vertrauten dem lebendigen Gott, sie gehorchten dem lebendigen Gott. Und das ist die Botschaft an uns auch, liebe Geschwister. Nicht einschüchtern lassen durch die Gebote, Gesetze, Verordnungen, Verfügungen und wie das alles so heißt, durch die Obrigkeit, sondern unserem Gott wirklich zu vertrauen, ihm gehorsam zu sein und dann entsprechend diesen Weg zu gehen. Und dann als letztes Beispiel, zuversichtlichen Glauben zeigten sicherlich auch die drei Freunde aus dem Buch Daniel. Wie heißt es da? Wenn unser Gott will, dass wir errettet werden, dann kann er das wirklich tun, aus deinem glühenden Ofen und aus deiner Hand. Wenn der lebendige Gott es aber nicht tun will, dann sollst du wissen, dass wir deinen Gott nicht verehren und dein goldenes Bild nicht anbeten. Und liebe Geschwister, das kann man sicherlich nur so sagen, wenn man weiß, worin man wirklich seinen Halt hat, nämlich in dem lebendigen Gott, und wenn man weiß, wohin man geht, wenn man seine Augen schließt. Also, liebe Geschwister, wir brauchen wirklich auch in diesem neuen Jahr 2021, wir brauchen nicht zu verzagen, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Der lebendige Gott ist mit in der Burg, er ist mit drin. Und ich möchte es mal so sagen, lasst uns diese dramatische Zeit, die momentan vor uns liegt, lasst uns diese dramatische Zeit wirklich als eine Chance ansehen, jetzt erst recht diesen zuversichtlichen Glauben auszuleben, jetzt erst recht Salz und Licht zu sein für die Menschen unserer Umgebung, die vielleicht von Depressionen und man hat es ja schon verschiedentlich gehört, und von Suizidgedanken geplagt sind, dass wir für sie beten und dass wir ihnen die frohe und hoffnungsmachende Botschaft bringen. Und lasst uns auch für die Obrigkeit, für den Staat beten. Und lasst uns vor allen Dingen auch für die wahre Gemeinde Jesu Christi beten. Dass wir da auch ganz speziell Gemeinden herausgreifen, wie eben die St. Martini-Gemeinde in Bremen. Wie das mit der BEG Hannover wird, müssen wir abwarten, wie sich das da entwickelt. Aber dass wir dann auch ganz gezielt dafür beten. Und liebe Geschwister, dass wir auch dafür beten, dass uns die Religionsfreiheit noch erhalten bleiben möge. Und dazu möge uns der Herr wirklich helfen und dazu möge uns der Herr wirklich segnen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und darf euch bitten, dass wir uns dazu erheben. Ja, Herr Jesus Christus, vielleicht haben wir es wirklich manchmal vergessen, dass wir dich auch ein Stück entehren. Ja, wenn wir nicht diesen zuversichtlichen Glauben in unserem Leben haben, wenn wir ihm nicht Raum geben, die du uns ja so gerne schenkst. Und da bitten wir dich, Herr, dass du uns wirklich verzeihst. Und danke, Herr Jesus Christus, dass dein Wort voll ist von zuversichtlichem Glauben. Du hast es uns hier in diesem Psalm 46 in aller Deutlichkeit aufgezeigt. Und wir danken dir, dass wir durch dich heute Morgen daran erinnert werden. Und wir wollen wirklich zuversichtlich glauben, mit dir in dieses neue Jahr hineingehen, weil wir auch wissen, dass du der Sieger bist, was ein für allemal feststeht. Und bitten dich von ganzem Herzen, dass uns das immer stärker bestimmt, dass uns das immer stärker bewusst wird. Und so ehren wir dich und loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen.